NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Golosch mit einem schönen guten Abend. Tja, lange hat die Bundesregierung gezaudert. Heute nun hat sie sich durchgerungen. Die kurdischen Kämpfer im Irak sollen deutsche Waffen bekommen. Mehr dazu gleich und auch der Kommentar. Weitere Themen bis 19 Uhr. Berlin beschleunigt den Ausbau des Internets und gibt außerdem mehr Geld für BAföG und Kindergärten. Im Nahen Osten flammt die Gewalt wieder auf und in China verurteilt die Justiz einen Deutschen zum Tode. Zunächst aber nach Berlin. Da hat die Bundesregierung heute also eine komplette Kehrtwende vollzogen. Keine Waffen in Kriegsgebiete, so hieß es nämlich lange Zeit, seit die IS-Terrormilizen ihren mörderischen Feldzug im Irak begonnen hatten. Ein Gebot von Rechts wegen, das vergangene Woche dann allerdings zu bröckeln begann, als Außenminister Steinmeier mit der fast beiläufigen Bemerkung überraschte, dass deutsche Waffenlieferungen unter bestimmten Bedingungen nicht auszuschließen seien. Heute nun hat das Kabinett die vage Andeutung in die Tat umgesetzt. Aus Berlin, Jörg Brandscheid.
Ein Kollaps des irakischen Staatswesens, ein kriegerischer Flächenbrand im ganzen Mittleren Osten. Eine Katastrophe, die auch Deutschland unmittelbar betreffen würde mit verheerenden Folgen. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier spart nicht mit drastischen Szenarien, die den Schwenk der Bundesregierung begründen sollen, weg vom noch vergangene Woche betonten Grundsatz, keine Waffen in Krisengebiete zu liefern. Zwar setzt Deutschland auch weiterhin in erster Linie auf humanitäre Hilfe für die verfolgten Minderheiten im Irak, aber offenbar, so Steinmeier, sei das nicht genug.
Wir können uns darüber hinaus vorstellen, auch weitere militärische Ausrüstungshilfe zu leisten. Dazu kann auch Bewaffnung gehören. Großbritannien, Italien, Frankreich haben entschieden, solche Güter zu liefern. Wir sind bereit, das auch zu tun.
Deshalb will die Bundesregierung nun konkret prüfen, was sie in den letzten Tagen schon nicht mehr ausgeschlossen hat. Auch nicht Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen.
Wir müssen auch helfen mit Ausrüstung und gegebenenfalls wirksamen Waffen für diejenigen im Nordirak, die sich den ISIS-Terroristen entgegenstellen.
Um welche Waffen es gehen könnte, ist ungewiss. Zuletzt war immer wieder von panzerbrechenden Abwehrraketen vom Typ Milan die Rede. Das allerdings würde eine Ausbildung der kurdischen Kämpfer an diesem System erfordern. Bundeswehrsoldaten sollen dazu nicht im Irak eingesetzt werden. Es gäbe andere Möglichkeiten, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Am Rande der heutigen Kabinettssitzung hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel sich mit von der Leyen und Steinmeier abgestimmt. Auch der Wirtschafts- sowie der Finanzminister waren dabei. Nicht aber Entwicklungsminister Gerd Müller. Noch heute Morgen hatte sich der CSU-Politiker im ZDF skeptisch gezeigt und mit Blick auf andere, nicht weniger mörderische Konflikte erklärt.
Waffen sind das Problem. Wir haben 13-mal so hohe Militärausgaben in der Welt, wie wir für Entwicklung und Frieden investieren.
Auch innerhalb der Parteien waren Waffenlieferungen zuletzt umstritten. Laut Bundesregierung stehen aber nun alle Ministerien hinter der Entscheidung. Im Raum steht das unumstrittene Risiko, die Kontrolle über die Waffen zu verlieren. Doch für die Regierung wiegt das Ziel schwerer.
ISIS muss gestoppt werden und den Menschen muss geholfen werden. Und wir sind gemeinsam mit unseren Partnern und Verbündeten der Überzeugung, dass wir dabei auch keine Zeit verlieren dürfen.
Die Regierung versichert, dass die Fachausschüsse des Parlaments über mögliche Waffenlieferungen informiert werden. Eine Entscheidung könnte nächste Woche fallen. Ob das große Plenum des Bundestages in diesem Fall seine Sommerpause unterbrechen wird, ist ungewiss. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fordert, dass Parlamentsbeteiligung heiße auch, öffentlich über Waffenlieferungen in den Irak zu diskutieren.
Wenn es zu solchen schwerwiegenden Entscheidungen kommt, muss auch der Deutsche Bundestag als Ganzes zusammentreten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das tatsächlich allein mit der Ausschussbefassung macht in so einer entscheidenden Frage.
Die Bundesregierung beschließt also Waffenlieferungen für die kämpfenden Kurden im Irak. Eine Entscheidung, die äußerst umstritten ist, klar. Denn hier steht der Schutz zehntausender Menschen vor einer Mörderbande gegen das gut begründete Verbot, Rüstungsgüter in Kriegs- und Krisengebiete zu liefern. Und es bleiben Fragen. Ein Kommentar dazu von Katrin Brandt.
Die Bundesregierung ist grundsätzlich bereit. Sie prüft, sie stimmt sich ab. Lassen wir uns nicht täuschen. Die Wortwahl ist beschwichtigend, aber der Hebel ist umgelegt. Die Bundesregierung prüft nicht mehr, ob sie liefern soll, sondern was. Bald schon werden Kisten mit Waffen und Munition in Bundeswehrflieger geladen. Bald schon wird aus deutschen Waffen auf islamistische Terroristen gefeuert. Die Eindrücke, die Außenminister Steinmeier aus dem Irak mitbrachte, die Sorge über einen Durchmarsch der Mordbrenner, die Menschenrechte und Mitgefühl für Schwäche halten, haben die Entscheidung vorangetrieben. Und so menschlich glaubwürdig die Argumente auch vorgetragen wurden, bleibt es doch die politisch falsche Entscheidung. Wer Waffen liefert, braucht ein militärisches und ein politisches Konzept, hat Norbert Röttgen von der CDU gesagt. Und er hat recht. Einfach Waffen liefern und das war's dann, das geht nicht. Aber genau das hat die Bundesregierung offensichtlich vor. Schon einfache Fragen kann sie nicht beantworten. Bisher hieß es zum Beispiel, die kurdischen Kämpfer könnten womöglich deutsche Waffen gar nicht bedienen. Will die Bundeswehr also Monteure und Ausbilder gleich mit in die Flugzeuge setzen? Und was ist das Ziel des Militäreinsatzes? Die Terroristen des IS stoppen? Aha, und dann? Vertreiben, gefangen nehmen oder etwa auslöschen? Wann ist die Mission eine erfolgreiche Mission? Wenn der Irak sich wieder selbst regieren kann? Welcher Irak? Und überhaupt, was ist so lächerlich daran, Decken, Medikamente und Lebensmittel in den Irak zu schicken, dass jedermann, Politiker und Journalisten, meint, sich darüber amüsieren zu können? Die Deutschen, haha, wollen die etwa die Terroristen mit Yogamatten unter dem Arm stoppen? Nochmal schönen Dank, Cem Özdemir, für diesen beeindruckend dämlichen Spruch. Nein, Menschen zu essen zu geben, sie warm zu halten und gesund zu machen, ist nicht peinlich und eine sehr angemessene, verantwortungsvolle Reaktion. Und was das Militärische angeht, wer Waffen liefert, hat nur einen möglichen Weg zu gehen. Und das ist der Weg über die Vereinten Nationen. Wer den Islamischen Staat besiegen will, braucht einen Auftrag der Völkergemeinschaft. Und er muss alle Staaten, die den IS nähren oder auch nur dulden, davon abhalten. Und übrigens, wer in Deutschland Entscheidungen über Leben und Tod trifft, braucht die Zustimmung des Bundestages. Die Bundesregierung macht gerade Politik mit heißem Herzen. Gebraucht wird aber ein kühler Kopf.
Auch ohne Waffenlieferungen kann Deutschland Verantwortung übernehmen und äußerst hilfreich sein. Soweit der Kommentar von Katrin Brandt aus unserem Hauptstadtstudio. Und damit zum Geschehen im Kriegsgebiet selbst. Grauenhafte Nachrichten haben uns von dort in den letzten 24 Stunden erreicht. Die schrecklichste davon sicherlich die Enthauptung eines vermissten US-Journalisten vor laufender Kamera. Die IS-Terrormilizen haben das Video gestern ins Netz gestellt und um eine neue Terrorbotschaft ergänzt. Mehr dazu von Martin Zagata.
Ob das Video im Irak oder in Syrien aufgenommen wurde, bleibt unklar. Aber es zeigt, wie der US-Journalist James Foley in einem orangenen Overall, die Hände auf den Rücken gefesselt, in einem Wüstengebiet kniet und von einem Schwarzvermummten mit einem Messer bedroht wird. Der 40-Jährige war vor fast 2 Jahren in einem umkämpften Gebiet in Syrien verschleppt worden und wurde jetzt offenbar, so legt das Video nahe, enthauptet von dem Vermummten, der sich als Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat ausgibt.
As a government, you have been at the forefront of the aggression towards the Islamic State.
Foleys Tod sei eine Vergeltung für die amerikanischen Luftangriffe im Irak. Sollte Präsident Obama die nicht einstellen, würden weitere US-Amerikaner getötet. Um diese Drohung zu untermauern, führt der mutmaßliche Mörder einen weiteren Gefangenen vor, bei dem es sich um einen amerikanischen Journalisten handeln soll, der vor einem Jahr nahe der syrisch-türkischen Grenze entführt worden war. Sein Schicksal, so heißt es in dem Video, hänge nun von den Entscheidungen ab, die Obama als nächste treffe.
This American citizen Obama depends on your next decision.
Die Luftangriffe der USA machen den Islamisten offenbar schwer zu schaffen. Mit Hilfe der Kampfjets ist es kurdischen Peshmerga-Truppen und der irakischen Armee zuletzt auch gelungen, den strategisch wichtigen Mosul-Staudamm im Nordirak zurückzuerobern. Dabei, so ein Sprecher der Kurden, habe man den Milizen des Islamischen Staates schwere Verluste zugefügt und zahlreiche Extremisten getötet. Die US-Luftwaffe soll schon rund 70 Angriffe geflogen haben auf die Dschihadisten, deren Vormarsch vorerst gestoppt scheint. Die Kurden haben angekündigt, nun die Stadt Mosul zurückzuerobern, wo die Scharia-Milizen ihr Hauptquartier haben. Und die irakische Armee liefert sich derzeit offenbar blutige Gefechte mit den Islamisten im Kampf um Tikrit nördlich von Bagdad. Die Heimatstadt des 2006 hingerichteten Diktators Saddam Hussein ist seit Anfang Juni unter der Kontrolle der Extremisten. Versuche, sie zurückzuerobern, waren mehrfach gescheitert. Jetzt allerdings behauptet zumindest ein Armeesprecher, sei es den Regierungstruppen gelungen, bis in das Stadtzentrum vorzustoßen, wo sie offenbar aber auf heftige Gegenwehr treffen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat derweil damit begonnen, die Versorgungsmaßnahmen für etwa eine 500.000 Flüchtlinge im Nordirak noch auszuweiten. Von heute an und 4 Tage lang sollen mit einer Luftbrücke in die Kurdenhauptstadt Erbil vor allem Lebensmittel und Zelte angeliefert werden. Und der irakische Außenminister Hoxha Sebari hat die jüngsten Gräueltaten der Terroristen jetzt noch einmal zum Anlass für einen Hilferuf genommen. Um die Islamisten zurückdrängen zu können, brauche der Irak jetzt ganz dringend die Unterstützung anderer Länder.
Die Dschihadisten im Irak unter Druck, soweit der Bericht von Martin Zagata. Im Gazastreifen und in Israel, da war es einige Tage lang ruhig. Eine verlängerte Feuerpause nährte sogar die Hoffnung auf einen amtlichen Waffenstillstand. Doch in der vergangenen Nacht fielen beide Seiten in mörderische Gewalt zurück. Radikale Palästinenser nahmen Tel Aviv unter Beschuss und auch den Süden Israels. Israel selbst antwortete mit Luftschlägen und gezielten Angriffen auf einen Hamas-Führer, bei denen sein Sohn und seine Frau getötet wurden. Seitdem stehen alle Zeichen wieder auf Sturm. Informationen von Wolf Siebert.
60 Mal hat die israelische Armee in den vergangenen 24 Stunden Ziele im Gazastreifen angegriffen. Als Vergeltung für den Bruch der Waffenruhe durch militante Palästinenser, so die offizielle Begründung. Eines dieser Ziele wird sie wohl noch länger beschäftigen, das Bombardement eines Hauses in Gaza-Stadt. In diesem Haus hielt sich die Familie eines der meistgesuchten Hamas-Terroristen auf, die Familie von Mohammed Def, dem Chef der Qassam-Brigaden. Ein ägyptischer Journalist nennt ihn den Verteidigungsminister der Hamas. Für seine Kämpfer ist er ein Held. Durch das gezielte Bombardement wird die Situation eskalieren, droht Hamas-Sprecher Fawzi Bahoum an. Die kommenden Tage werden hart werden, nicht nur für Gaza, sondern auch für den verbrecherischen israelischen Feind. Netanyahu und Lieberman müssen sich auf schwere Tage vorbereiten, so wie sie sie noch nie erlebt haben, weder in diesem Krieg noch in den früheren. 3 Menschen starben bei dem Angriff, darunter Defs Ehefrau und ein Sohn. Ob der Qassam-Chef überlebte, ob er entkam, präzise Informationen gibt es noch nicht. Aber auch in israelischen Medien fragt man sich, wie präzise waren die Informationen des israelischen Geheimdienstes, dass Def wie ein guter Ehemann bei Frau und Kind zu Hause sitzt, wenige Stunden vor Ablauf der Waffenruhe. In einer Phase, in der eine Einigung über ein Waffenstillstandsabkommen immer unwahrscheinlicher wurde. Wie lange war diese gezielte Tötung geplant? Die Fragen werden schneller gestellt, als sie beantwortet werden können. Insider sagen lediglich, es habe Hinweise des Geheimdienstes gegeben. Dani Yatom, ehemaliger Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, über den Mann, den die Sicherheitskräfte schon mehrmals zu töten versucht haben. 4 Mal ist er entkommen und ich hoffe, dass wir diesmal erfolgreich waren. Wir haben ihn schon jahrelang nicht mehr gesehen. Ich glaube, das letzte Mal haben wir ihn gesehen, als er aus dem rauchenden Wrack eines Autos gezogen wurde, das von einer Rakete aus einem Hubschrauber getroffen worden war. Militärisch war die Aktion präzise durchgeführt. Strategisch war sie ein Flop. Denn dass die militanten Milizen auf den Angriff auf ihren Anführer mit nicht enden wollenden Raketensalven reagieren würden, war absehbar. Und das wird so weitergehen, kündigt Hamas-Sprecher Sami Abu Suhri an. Die Bürger im Süden Israels werden in den Bunkern bleiben, bis wir, die Qassam-Brigaden, es anders entscheiden. Ihr werdet nicht aus den Bunkern kommen, solange es keine Sicherheit für die Bürger Gazas gibt. Israel wird den Preis bezahlen. Israel spielt mit dem Feuer. Der Preis für ein Waffenstillstandsabkommen mit den Palästinensern ist also höher geworden. Vielleicht sogar so hoch, dass es ein Abkommen gar nicht mehr geben wird.
Im Nahen Osten tobt wieder der Krieg, soweit Wolf Siebert. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Nach Deutschland. Da läuft das Internet in den Städten eigentlich bestens oder zumindest ganz gut. Wenige Zehntelsekunden und die angeklickte Seite öffnet sich. So jedenfalls die Regel bei einem üblichen Anschluss. Ganz anders die Situation auf dem Lande, weil strukturelle Voraussetzungen wie vor allem Glasfaserkabel fehlen, brauchen Internetnutzer in vielen Regionen Geduld und Nerven. Oder sie müssen gleich ganz verzichten auf das Netz. Das soll sich jetzt schneller ändern als geplant. Die Bundesregierung will den Ausbau des Netzes beschleunigen und obendrein auch noch was für die Sicherheit desselben tun. Zu spät, meint die Opposition und wirft der Regierung Ankündigungspolitik vor. Doch gleich 3 Minister erklärten heute, warum jetzt alles besser werden soll. Aus Berlin, Carsten Schabowski.
Gleich zum Start der Präsentation betonten die drei Minister, bitte nicht zu viel erwarten. Wirtschaftsminister Gabriel, SPD.
Es ist nicht unser Anspruch, dass wir in der digitalen Agenda auf alle Fragen bereits abschließende Antworten haben.
Zu hören und zu lesen gab es darum vor allem viele Ankündigungen. Die wichtigste, das Internet soll schneller werden, 50 Megabit pro Sekunde für alle bis 2018. Auch in ländlichen Gebieten. Dort fließen Daten bis jetzt oft nur zäh, wenn überhaupt. Also,
wir stehen vor einem Datentsunami und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir eine ausreichende Infrastruktur auch haben,
erklärte Internetinfrastrukturminister Dobrindt, CSU, ohne zu sagen, wer das genau bezahlen soll. Und auch das steht auf der langen WWW-Wunschliste. Die Datensicherheit soll verbessert werden. Noch einmal Innenminister de Maizière, CDU.
Vertrauen ist eine neue Währung im Internet.
Vertrauen, daran hapert es wohl. Bei den Bürgern, aber auch bei vielen Unternehmen. Die Internetbranche ist zwar inzwischen fast genauso groß wie die Automobilbranche, mit dementsprechend vielen Jobs und noch mehr sollen dazukommen, aber auf der anderen Seite gibt es immer noch viele Firmen, die mit dem Netz nicht viel zu tun haben oder auch gar nicht zu tun haben wollen.
Mittelständler zum Beispiel sind auch in Distanz zur Digitalisierung, weil sie nicht sicher sind, ob ihre Forschungs- und Entwicklungserkenntnisse, ihr Know-how ihres Unternehmens eigentlich sicher aufgehoben sind in dieser digitalen Welt.
Diese Welt soll aber auf jeden Fall noch wichtiger und sicherer gemacht werden, betonte Wirtschaftsminister Gabriel. Die Linken werfen der Regierung Ankündigungspolitik vor. Ähnlich formulierte es auch Fraktionschefin Göring-Eckardt von den Grünen.
Die Regierung hat ursprünglich mal angekündigt, Deutschland zum Wachstumsland Nummer 1 zu machen. Die 1 Milliarde, die ursprünglich beschlossen war im Koalitionsvertrag für den Ausbau des Breitbandes, bleibt die Regierung schuldig. Und deswegen wird aus dem Wachstumsland Nummer 1 jetzt eher ein Entwicklungsland.
Die Bundesregierung beschließt den schnelleren Netzausbau und damit nicht genug der Entscheidungen im Kabinett heute. Beschlossen wurde außerdem eine Erhöhung des BAföG. Für Studenten gibt es demnach ab 2016 7% mehr, maximal 735 Euro. Und auch für Kinder hat die Bundesregierung heute in die Tasche gegriffen. 550 Millionen Euro zusätzlich für den Ausbau von Kitas und Krippen. Damit sollen die Kommunen dann auch Küchen einrichten, Sporträume und behindertengerechte Plätze schaffen können. Die zuständige Ministerin Schwesig hat den Segen heute mediengerecht in einer Kita in Berlin verkündet. Marita Knipper hat den Auftritt beobachtet.
Kaum hatte das Kabinett den Gesetzentwurf zur Entlastung von Ländern und Kommunen durchgewunken, da eilte Familienministerin Manuela Schwesig schon in eine nahegelegene Edelkita. Dort verkündete sie vor kinderfroher, bilderträchtiger Kulisse.
Also die Baustellen sind groß und ich bin sicher, dass alle Länder jetzt verantwortungsvoll dieses Geld einsetzen.
Für die ein dreiteiliges Finanzpaket geschnürt wurde. Die erste Säule sind Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung. Davon fließt zunächst nur 1 Milliarde Euro jedes Jahr und die versprochenen 5 Milliarden Euro jährlich erst ab 2018. Ab sofort, das ist die zweite Säule, übernimmt der Bund für mehrere Jahre die Finanzierung der Ausbildungsbeihilfen für Schüler und Studenten, das BAföG.
Und da entsteht ein Entlastungspunkt, wo wir im Gesetz sagen, diese Gelder sollen jetzt für die Bildung investiert werden. Und ich habe mich dafür eingesetzt, dass Bildung nicht heißt nur Investitionen in Schule und Hochschule, sondern mit diesem Geld kann jetzt dauerhaft in die Kita-Qualität investiert werden. Und jedes Land hat die Chance, jetzt einen weiteren Schritt Richtung Qualität zu machen, zum Beispiel durch mehr Personal in den Gruppen.
Und das ist aber Ländersache, durch Umschulung geeigneter Kräfte, wie es zum Beispiel Berlin praktiziert. Durch Umschulung etwa von Kinderkrankenschwestern oder Musiktherapeuten zu Erziehern. Was in NRW oder Bayern nicht passiert. Mit dem Ergebnis, wie Stefan Spieker, Geschäftsführer der Fröbel Kindergartengruppe, bedauernd erläutert.
Da sind die zu strengen Modelle wie in Bayern, gerade die, die dafür sorgen, dass Kitas nicht eröffnen können, weil einfach keine Erzieher auf dem Markt sind und es halt sehr, sehr schwierig ist, da auszuweichen.
In Berlin war die Lockerung ein wichtiger Schritt, wie die zuständige Senatorin Sandra Scheres berichtet. Stolz erzählte sie von den voll ausgelasteten Kitas.
Wir sind bei den 1- bis 2-Jährigen bei 70% und bei den 3- bis 6-Jährigen bei 95%. Also das läuft sehr gut in Berlin. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass das auch so weiterläuft. Und wir haben viele Zuzüge und die Geburtenrate steigt weiter in Berlin und wir können das Geld gut gebrauchen.
Als großen Vorzug empfinden die Kita-Betreiber, dass mit diesem Gesetz mehr Freiheiten bei der Verwendung der Gelder entstehen und eben nicht mehr alles in den Gebäudebau von Kitas fließen wird, sondern wie Familienministerin Manuela Schwesig betonte,
auch für Küchen, für gesundes Essen, für Sporträume, dass wir da Qualitätsaspekte setzen. Und außerdem gibt es noch zusätzlich Geld für Sprachförderung.
Das ist für alle ganz wichtig. In Bayern wie in Berlin, für Kinder von Migranten, damit sie mit dem Schulbeginn bereits gute Startchancen haben.
Mehr Geld für Kindertagesstätten aus Berlin war das Marita Knipper. Frankreichs früherer Regierungschef Alain Juppé wagt sich aus der Deckung. Der Co-Chef der konservativen Oppositionspartei UMP will sich um die Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2017 bewerben. Nichts Ungewöhnliches in einer Demokratie. Hätte Juppé nicht eine sehr spezielle Vergangenheit und käme er mit seiner Kandidatur nicht einem früheren Präsidenten in die Quere, der seinen Amtsverlust nie wirklich verwunden hat. Aus Paris, Andreas Teska.
Jetzt also doch, Alain Juppé will Staatspräsident werden. Auf seinem Blog hat der ehemalige Premierminister bekannt gegeben, dass er bei den Vorwahlen antritt, die seine Partei 2016 organisiert. Damit beginnen im konservativen Lager die ganz großen Manöver. Denn mit seiner überraschenden Erklärung kommt Juppé Ex-Präsident Sarkozy zuvor. Der wollte eigentlich in den nächsten Tagen bekannt geben, ob er im Herbst für den vakanten Parteivorsitz der UMP kandidiert. Sarkozys Kalkül, ich werde erst Parteichef und dann automatisch Präsidentschaftskandidat für 2017. Durch diese Rechnung hat ihm Juppé nun einen dicken Strich gemacht. Der 69-Jährige verweist in seiner Erklärung auf die Statuten der Partei, in denen ausdrücklich eine Vorwahl verankert ist. Da Juppé die UMP derzeit führt, zusammen mit zwei weiteren ehemaligen Premierministern, befindet er sich in einer starken Position, um Sarkozys offenbar geplanten Durchmarsch zu verhindern. Und Juppé verfügt über Unterstützung, über die Parteigrenzen hinaus. Der Zentrumspolitiker Bayrou lobt ihn in den höchsten Tönen. Ich empfinde für Alain Juppé höchste Wertschätzung. Dieses Wort verwendet man nicht oft in der Politik. Er ist solide, mutig und respektabel. Juppé und Bayrou haben sich schon Anfang des Jahres verbündet. Damals unterstützte Juppé bei den Kommunalwahlen Bayrou. Der wurde so Bürgermeister in seiner Heimatstadt Pau. Im Gegenzug signalisiert er nun Unterstützung für Juppé. Es wird ja diese Vorwahlen geben bei der UMP. Es ist überall zu hören, dass Sarkozy zurückkommen will. Ich finde, das Land muss ein neues Kapitel aufschlagen und nicht zum Alten zurückkehren. Sprich, kein Zurück zu Sarkozy. Juppé erwartet bei der Präsidentschaftswahl 2017 einen Dreikampf. Präsident Hollande, Marine Le Pen vom Front National und eben den Kandidaten der UMP. Da nur zwei Bewerber in die Stichwahl kommen, wäre es politischer Selbstmord, wenn mehrere Kandidaten der UMP gegeneinander antreten. Juppé hält sich offenbar eher als Sarkozy für geeignet, das gesamte bürgerliche Lager hinter einer Bewerbung zu sammeln. In Umfragen, die vor der Sommerpause veröffentlicht wurden, lag er nur knapp hinter Sarkozy. Juppé sollte ursprünglich mal Nachfolger werden von Präsident Chirac. Doch nach Massenprotesten gegen seine Reformpolitik musste er als Premierminister zurücktreten. Anschließend wurde er auch noch verurteilt wegen illegaler Parteienfinanzierung. Es sah so aus, als sei seine Karriere zu Ende. Doch Juppé zog sich nach Bordeaux zurück, wo er als überaus erfolgreicher Bürgermeister agiert und zugleich hineinwuchs in eine Rolle als Elder Statesman, vermeintlich ohne Ambitionen auf eine Rückkehr in die nationale Politik. Doch jetzt sieht er offenbar seine Chance für ein Comeback.
In Frankreich will der frühere Regierungschef Juppé für die Präsidentschaft kandidieren. Aus Paris berichtete Andreas Teska. In Ferguson, Missouri, wo die Polizei vergangene Woche einen unbewaffneten schwarzen Teenager erschossen hat, scheint sich die Lage nach nächtelangen Tumulten zu beruhigen. Die Polizei setzt auf Deeskalation. Die gepanzerten Fahrzeuge bleiben im Hintergrund. Justizminister Holder ist angereist. Er soll die Aufklärung der Todesumstände überwachen. Aus Missouri, aus Ferguson, Andreas Heuchler.
Die Bilder gleichen sich, Nacht für Nacht. Ferguson kommt nicht zur Ruhe. Es ist eine amerikanische Kleinstadt im fortgesetzten Ausnahmezustand. Radikale Demonstranten feuern nach Polizeiangaben auf die Nationalgarde und auf friedlich protestierende Bürger. Mindestens zwei Menschen werden verletzt. Die Polizei geht schwer bewaffnet und gepanzert mit Tränengas gegen die etwas kleiner gewordene Gruppe der Demonstranten vor. 31 Menschen, auch zwei deutsche Journalisten, werden vorübergehend festgenommen. Chris King, Chefredakteur des St. Louis American, macht auswärtige Radikale für die Ausschreitungen verantwortlich. Sie kamen aus Chicago, eine kommunistische Gruppe aus Chicago, erzählt er in CNN. Sie gingen in die Canfield Green Apartments und haben den Jugendlichen gezeigt, wie man Molotow-Cocktails baut. Sie sind immer noch hier, aber nicht mehr lange. Wir werden sie hinausjagen.
It came from Chicago, a communist group from Chicago. They came into the Canfield Green Apartments. They showed the kids how to make them, and they're still here. But they're not going to be here long. We're going to run them out.
Auch Bischof Edwin Bass aus St. Louis stützt diese These. Sie wurden gesehen, wie sie Leuten Brandsätze gaben, die in dieser Situation emotional aufgeladen waren. Sie überredeten und ermutigten diese Leute, sie zu werfen.
They've been seen handing it to people who were somewhat heated in their emotions at that point and compelling, encouraging them to throw them.
Längst geht es nicht mehr nur um den Fall Michael Brown, sondern auch um die Rolle einer vorwiegend weißen Polizei in vorwiegend schwarzen Gemeinden und um die Frage, ob schwarze junge Leute in Amerika von den Ordnungskräften anders behandelt werden als weiße junge Leute. Die demonstrierenden Bewohner mit ihren erhobenen Händen wollen antworten. Präsident Obama äußerte sich vorsichtig, allgemein. Der Einsatz der Nationalgarde muss sehr begrenzt bleiben, aus gutem Grund sein. Polizei und Militär in den USA strikt getrennt. Gewalt durch und gegen die Ordnungskräfte führt zu nichts. Er müsse sich bei laufenden Ermittlungen vor Vorurteilen schützen. So viel steht für den US-Präsidenten jedenfalls fest. In zu vielen Gemeinden werden junge schwarze Männer zurückgelassen und nur als Objekt der Angst gesehen.
In too many communities, too many young men of color are left behind and seen only as objects of fear.
Junge Männer wie Michael Brown. Sechsmal hatte Polizist Darren Wilson nach den vorliegenden Autopsieberichten auf den 18-Jährigen gefeuert. Viermal in die Arme, zweimal in den Kopf. Der letzte Schuss war tödlich. Brown hatte sich ergeben, die Hände gehoben, berichteten Augenzeugen. Brown hatte sich vehement gegen Wilson gewehrt, sagen Kollegen. Morgen wird Justizminister Eric Holder in Ferguson erwartet. Er soll die Ermittlungen um den Tod Michael Browns begleiten. Holder spricht von beunruhigenden Informationen, die ihm vorliegen, und bittet um Geduld beim Ermittlungsverfahren. Eine weitere von der Regierung in Auftrag gegebene Autopsie soll Aufschluss darüber geben, wie der junge Mann starb. Ob die Aufklärung der Todesumstände die Lage in Ferguson, Missouri beruhigen wird, ist zweifelhaft. Zu viele grundlegende Fragen von Rassengleichheit bis hin zum Charakter der Polizeiarbeit liegen jetzt auf dem Tisch.
Vorerst aber leichte Entspannung in Ferguson nach den Tumulten der vergangenen Nächte, soweit der Bericht von Andreas Heuchler. In China ist ein Mann aus Bayern zum Tode verurteilt worden. Der 36-Jährige soll seine Ex-Freundin und deren Lebensgefährten mit Hammer und Messer getötet haben. Es ist das erste Todesurteil gegen einen Deutschen in China. Einzelheiten von Steffen Wurzel.
Der heute 36-Jährige, gebürtige Oberbayer, hatte vor gut 4 Jahren seine Ex-Freundin und ihren neuen Lebensgefährten auf einer Straße in Xiamen getötet, mit einem Messer und einer Axt. Die getötete Frau war Venezolanerin, ihr neuer Freund ebenfalls Deutscher. Die chinesische Polizei hatte den Täter unmittelbar nach dem Doppelmord im Juni 2010 festgenommen. Der Verurteilte und sein Anwalt haben nun 10 Tage lang Zeit, um Berufung einzulegen. In jedem Fall müssen Todesurteile in China noch vom obersten Gerichtshof des Landes geprüft und bestätigt werden. Das kann Monate dauern. Der chinesische Anwalt des Verurteilten sagte der ARD, sein Mandant habe bei der Urteilsverkündung normal und gefasst gewirkt, als habe er mit dem Todesurteil gerechnet. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe habe der Mann während des Prozesses nicht bestritten. Als Motiv der Tat in dem Küstenort Xiamen gilt Eifersucht. Der Mann aus dem oberbayerischen Teisendorf im Chiemgau hatte wie die Getötete in München Sinologie studiert. Nach der Trennung soll er seine Ex-Freundin und ihren neuen Partner monatelang gestalkt haben. Die deutsche Botschaft in Peking wollte den Fall nicht kommentieren. Auch vom Auswärtigen Amt in Berlin gab es zunächst kein Statement. China ist das Land, das weltweit die meisten Todesurteile vollstreckt. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Menschenrechtler sprechen von mehreren tausend Menschen, die jedes Jahr in China exekutiert werden, unter anderem wegen Mordes, schweren Raubs oder Drogendelikten. Weil sie Drogen geschmuggelt oder verkauft haben, sind in den vergangenen Jahren auch immer wieder Ausländer hingerichtet worden. Filipinos und Nigerianer zum Beispiel. Als bisher einziger Europäer wurde 2009 ein britischer Drogendealer exekutiert, trotz umfangreicher diplomatischer Versuche der Regierung in London, die Vollstreckung des Urteils zu verhindern. Todesurteile werden in China immer wieder auch auf Bewährung verhängt, was meistens bedeutet, dass sie nach 2 Jahren in lebenslange Haft umgewandelt werden. Das passiert häufig bei Fällen von schwerer Korruption. In eindeutigen Mordfällen ist es ungewöhnlich, Todesstrafen umzuwandeln.
Die chinesische Justiz verurteilt einen Deutschen wegen Doppelmordes zum Tode, soweit der Bericht von Steffen Wurzel. Und das war auch das Echo des Tages. Ihnen noch einen angenehmen, einen erholsamen Abend. Ich bin Golo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.